Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Die blonde Bombe halbiert sich, so heißt das erste Kapitel im neuen Buch von Joachim Meyerhoff. Vielleicht kennen Sie seine autobiografischen Romane Amerika oder Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war oder Die Zweisamkeit der Einzelgänger. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass Sie diese Bücher kennen, denn die haben sich irre gut verkauft, sind viel gelesen worden. Ich kenne eine Menge Meyerhoff-Fans und freue mich, dass der Autor selbst hier da ist. Seien Sie willkommen, Herr Meyerhoff.
Herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
Die blonde Bombe halbiert sich. Das ist eine tolle Kapitelüberschrift, aber was heißt das? Warum ist dieser Erzähler namens Joachim Meyerhoff, warum ist das eine blonde Bombe?
Naja, es war ja eigentlich dieses ganze Projekt, dieser Romane, die Sie gerade eben gesagt haben, abgeschlossen. Ja? Nun ist mir selber etwas widerfahren, was tatsächlich dann einer schriftlichen oder einer Romanadaption bedurfte, um sich diesem Thema zu stellen. Und zwar geht es in diesem Buch um einen Schlaganfall, den ich selber erlitten habe. Vor jetzt, Gott sei Dank, schon fast 2 Jahre ist das her, 1,5 Jahre. Und die blonde Bombe halbiert sich. Das ist genau die Beschreibung, poetisch sozusagen versucht, irgendwie zum was anderem zu machen, dass man durch diesen Schlaganfall ja eine Halbseitenlähmung bekommt. Gott sei Dank bei mir keine Einbußen der Sprache. Und auch die motorischen Probleme haben sich relativ schnell wieder gegeben. Aber trotzdem ein großer Einschnitt, ja.
Halbiert durch diese Lähmung, genau. Aber warum blonde Bombe?
Naja, das war das, wie mich meine Brüder immer nannten, weil ich Zeit meines Lebens zu cholerischen Anfällen neigte und meine Brüder, als ich ein Kind war, genau wussten, wie man diese blonde Bombe in die Luft jagte. Ich hatte eine riesige blonde Mähne aus Locken und es bedurfte nur winziger, kleinster Trigger, um mich da durch die Decke gehen zu lassen und das beherrschten meine Brüder perfekt.
Und das hat sich gehalten bis ins 50. Lebensjahr?
Na, das wurde schon besser. Das habe ich dann irgendwann an meine Töchter delegiert. Ja. Es gibt im neuen Roman so eine ganz kleine Stelle, wo meine Tochter, die auch immer mit so Wutanfällen zu kämpfen hatte, ein anderes Kind auf dem Boden liegen sieht und dann sagt zu mir, Papa, ich bin doch jetzt schon fast erwachsen. Und ich dann frage, wieso meinst du das? Und sie sagt, ich kann mich jetzt schon im Stehen ärgern. Also es ist eigentlich darum geht's, dass man nicht mehr immer hinfällt, wenn einen was aufregt.
Also ein Schlaganfall mit Anfang 50, aus dem Alltag gerissen werden, ins Krankenhaus kommen, das ist natürlich für jeden ein Rieseneinschnitt, der das erlebt. Ja. Für Sie vielleicht mal auf jeden Fall so, wie Sie es beschreiben, nochmal ganz besonders, weil Sie eben als Schauspieler, als blonde Bombe immer unter Volldampf unterwegs sind, volle Verausgabung, Vollspeed. Ja. Und dann diese Vollbremsung. Wie ist das denn? Rast man dann im Krankenhausbett immer noch weiter?
Genau, also es ist wahnsinnig schwer, dieses Tempo auch rauszunehmen und sich wirklich damit anzufreunden. Denn Sie müssen ja beides. Auf der einen Seite müssen Sie so ein Ereignis annehmen. Ja, Sie wollen es ja nicht verdrängen. Es muss auch irgendwelche Konsequenzen haben. Andererseits wollen Sie auch nicht, dass dieses Ereignis Macht über Sie bekommt. Und daher ist auch dieser ganze Roman eigentlich entstanden. Es ist eigentlich der Versuch, sich dieses Narrativ zurückzuholen und sich von diesem schlimmen Einschnitt nicht bestimmen zu lassen. Aber die Gedanken rasen erstmal weiter, der Körper ist außer Gefecht gesetzt und dann fängt man an zu spinnen und in meinem Fall dann auch noch zu dichten, um sich irgendwie über Wasser zu halten.
Und es ist ja die Frage, wer bin ich jetzt, wenn mein Leben so umgekrempelt ist, wenn ich so umgekrempelt bin? Sie schreiben mal, wenn ich brannte, war ich niemand. Und jetzt liegen Sie da an Kabel und Schläuche angeschlossen und können nicht mehr bremsen, weil Sie brennen, weil Sie einfach so stillgestellt sind. Waren Sie dann niemand?
Naja, derjenige, für den ich mich immer gehalten habe, der war ich dann mal nicht mehr tatsächlich. Und gerade wenn man so wie ich im Theater auf der Bühne auch wirklich immer so das Extrem gesucht hat, ja, lange, ausufernde, sehr physische Abende, stellt man sich natürlich schon sehr existenzielle Fragen. Ja, ich war erstmal glücklich, dass meine Sprache nicht torpediert war, aber man projiziert sich dann in ganz andere Welten hinein, mit denen man vielleicht sich anfreunden muss. Gott sei Dank bin ich dann so einigermaßen da heil rausgekommen. Aber man hat natürlich auch einfach mit der Verunsicherung zu kämpfen. Das bleibt. Und so die eigene Belastbarkeit, die muss man austesten. Aber das ist auch der Tenor des Buches natürlich, wie in meinen anderen Büchern hoffe ich auch. Es ist natürlich auch mal der Versuch, die Komik hinter so einer Katastrophe zu entdecken.
Wie das Buch funktioniert, ist eigentlich so im ganz Groben. Sie liegen da im Krankenhaus mehrere Tage lang und dann kommen die Nächte und Sie wollen sich Sie wollen eigentlich nicht schlafen oder Sie wollen den Gedanken, die dann kommen.
Angst zu schlafen.
Genau, Angst zu schlafen. Und dagegen erzählen Sie sich Geschichten.
Ja.
Wie sagen Sie mal, Bannsprüche, Beschwörungsformen, Gebetsmühlen, Rosenkränze, Litaneien.
Genau.
Also wozu dienen diese Geschichten, darüber hinaus die Angst irgendwie zu bannen?
Naja, wissen Sie, ich hatte tatsächlich gehört, und das ist ja auch durchaus eine Wahrheit, dass dem ersten Schlaganfall, der auch wenn er ein leichterer war, ein schwerer folgen kann. Ja, oft ist der erste Schlaganfall der Vorbote eines wirklich dann schwereren Schlaganfalls. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich nachts schlafe, die Augen zumache, dann werde ich geradezu ein leichtes Opfer, ja, dieser zweiten Attacke. Und ich wollte auch mein Gehirn, ja, Sie müssen sich vorstellen, man denkt ja weiter und gleichzeitig ist das der versehrte Ort. Also der Ort der Beschädigung und der Ort, der sich mit der Beschädigung beschäftigt, sind eins. Sie gucken ja nicht auf Ihren gebrochenen Fuß, sondern das findet da oben alles statt. Und ich wollte diesem Gehirn Aufgaben stellen. Ich wollte mich wachhalten. Ich wollte es präzisieren, ja, was da passiert ist. Diese Verunsicherung andenken, andichten, anerinnern. Und so habe ich angefangen, diese Nächte, wenn dann morgens die Helligkeit so in diese Intensivstation sickerte, war es mir auch möglich, mich zu entspannen. Dann verfleuchten sich die Dämonen. Aber ich wollte die Nächte dehnen, mich behaupten und so genau die Dinge erinnern wie möglich. Und da kamen mir Reisen in den Sinn, denn ich selbst war festgenagelt an dieses Bett und wollte aber so davon, mich davon tragen lassen. Und da sind mir sehr schöne Geschichten dann begegnet.
Können Sie eine vielleicht mal skizzieren, was für Geschichten Sie sich da an den Kopf geholt haben gegen den Schlaf?
Naja, man liegt dann da und die erste Geschichte ist zum Beispiel eine Norwegen-Reise mit meinem Bruder, die er mir geschenkt hatte zum 50. Geburtstag, Klettern in Norwegen. Und dann sind wir mit so einem Wagen losgefahren, so einen Flug. Und dann hat man halt diese Landschaften, die aufgehen, ja. Aber auch da kommen dann eben wieder auch, das geht bei mir gar nicht anders, wenn es mir zu andächtig, zu ernst wird, muss ich immer die Komik suchen. Wenn es mir zu komisch wird, muss ich die Ernsthaftigkeit suchen. Und ehe man sich versieht, ist man halt da in irgendeiner wahnsinnigen Landschaft. Und das ist halt auch die Nähe, wie sie jeder, glaube ich, kennt, zur Familie, wo man dann irgendwie in sehr heitere Gespräche gerät, Dinge erinnert. Oder auch traurig, weil ich habe ja auch einen Bruder verloren, an dem man sich dann auf so einer Reise erinnert. Also es muss immer dieser schmale Grat sein zwischen Absurditäten und aber auch Herzensangelegenheiten.
Für mich war das Buch auch auf so einem schmalen Grat zwischen Demut auf der einen Seite, aber auch so einer Selbstbehauptung, auch gerade durch das Geschichtenerzählen, wie Sie es uns gerade vorgestellt haben. Es gibt eine interessante Szene, als Sie ankommen auf der Intensivstation am Anfang und sich eine Ärztin dort vor Sie hinkniet. Da sagen Sie, ich lese mal zwei Sätze vor, ich rutschte selig in dieses Vertrauen hinein und gab etwas von mir auf und preis und reicht es ihr hinüber. Für jemanden wie mich, der sich ja seit Jahrzehnten um nicht so sehr bemühte wie um Autonomie, war das ein durchaus bahnbrechendes Ereignis. Also da in solchen Sätzen fand ich, hat sie auch mal eine Demut erreicht.
Ja, natürlich. Sie haben ja auch keine Wahl, nicht wahr? Sie kommen in so ein Krankenhaus, sind in einem wirklich bedrohlichen Zustand, wissen überhaupt nicht, wo das hingeht. Vielleicht werden sie sich davon nie wieder erholen. Und dann kommt so jemand, guckt sie an und das ist natürlich auch so ein, ja, eine Hoffnung, dass sie in gute Hände geraten. Aber wenn derjenige ihnen sagt, sie haben eine Hirnblutung zum Beispiel, wir müssen da eine schwere Operation machen, um den Druck aus ihrem Gehirn abzulassen, dann sagen sie, ja, machen sie das. Und das hat was Schönes, ja, weil man immer ja für sich selber so steht, immer ackert und immer so, oder ich versucht seine Themen irgendwie zu vertreten und Autonomie zu bewahren und dann gibt man die komplett ab, aber man hat auch keine Wahl, also diese Katastrophe hatte auch so eine gewisse Geborgenheit, dann wenn man sich so reinfallen lässt, aber auch sich reinfallen lassen muss, ja.
Und dann sagen Sie später mal gegen Ende des Buches, also bei mir kam das so an, so richtig mit so einem Unterton, verdammt, ich erzähle diese Geschichten, um mir diesen Raum meines Lebens wieder zurückzuerobern, diese Erfahrung zu meiner eigenen zu machen und mir nicht wegnehmen zu lassen durch so ein Ereignis meines Körpers. Heißt das dann, die Demut wieder hinter sich lassen, wieder auszustreichen?
Nein, also dieses Gefühl, dass man dann Glück hatte, ja, das bleibt auch, ja, dass man davongekommen ist, das bleibt auch als Verunsicherung. Und trotzdem will man ja wieder seine Dinge machen. Also ich will ja auch zurück ins Theater mit aller Vehemenz, aber ich will es auch nicht ignorieren, die ganze Sache. Und Sie haben völlig recht, so ein Ereignis, ich glaube, jede dieser Diagnosen haben ja so mächtige Worte, ja, Schlaganfall, das assoziiert bei uns allen so große Ängste. Ja, auch eine Krebs oder so. Diese Worte sind so mächtig. Und im Grunde ist das ganze Buch der Versuch, diesem einen Wort, ja, diesem Riesenmonument an Wort, viele Geschichten, viel Komik entgegenzusetzen, um dieses bösartige Wort zu zerschießen, ja, und so sich auch das Biografische wiederzuholen. Ja. Man kann im Grunde dieses Wort überwuchern mit der eigenen Fantasie, damit man es dann nicht mehr so plastisch vor sich hat. Ja.
Sie haben am Anfang gesagt oder hingewiesen auf Ihre anderen Bücher, die Sie davor geschrieben hatten. Das waren vier, die zu so einem Zyklus gehörten. Mhm. Alle Toten fliegen hoch. Da haben Sie immer in die Vergangenheit zurückgeschaut. Auf Ihre Kindheit, auf ein Austauschjahr in Amerika, auf Ihre Ausbildung an der Schauspielschule, Ihre ersten Engagements. Und Sie haben interessanterweise mal gesagt, über die Gegenwart zu schreiben, über ihre Partnerin zu schreiben, ihre Kinder, ihre Arbeit, wie das zum Beispiel Karl-Uwe Knausgard ja tut.
Nur tut, genau.
Das könnten sie nicht. Das wäre Privatliteratur, Intimliteratur. Dazu hätte ich nicht die Kraft, haben sie da gesagt. Wodurch hatten sie denn jetzt die Kraft dazu?
Genau, weil plötzlich durch den Schlaganfall sich so ein erzählerisches Zentrum gebildet hat und ich wusste auch wirklich lange nicht, ob ich dieses Buch veröffentlichen möchte. Und ich habe es dann einmal erst ganz gelesen in der Schaubühne und habe auch dem Verlag gesagt, es kann sein, dass ich das nicht veröffentlichen möchte, wenn sich da irgendeine Art von Betroffenheit breit macht. Ja, ich wollte da auf keinen Fall sitzen, so als angeschlagener Patient und alle gucken betroffen auf den Boden. War es nicht. Ja, es hat sich irgendwie als schönes Leseereignis dann doch abgebildet. Und durch dieses Zentrum haben sich plötzlich alle Menschen, die mich begleiten, auch meine Kinder, ja, meine Partnerin, meine Frau, ja, die haben sich da so gut drumherum plötzlich angeordnet, dass ich, ohne dass sie ins Zentrum rückten, das sehr schön erzählen konnte. Aber es war auch wirklich Erzählen als, ja, als Selbstbehauptungsstrategie. Es blieb mir nicht wirklich was anderes übrig. Ja? Und ich musste diese Kraft wirklich finden. Und das Buch hat mir sehr geholfen, mich da wieder über Wasser zu halten.
Dann lassen Sie uns zum Schluss mal noch die Titelfrage klären. Es hat ja einen etwas rätselhaften Titel, das Buch Hamster im hinteren Stromgebiet. Mhm. Also warum Hamster und warum im hinteren Stromgebiet?
Also ich war da in dieser Neurologie, in diesem Krankenhaus, in der Peripherie von Wien. Und irgendwann habe ich es nachts auf der Intensivstation nicht mehr ausgehalten und bin da wirklich noch in einem nicht guten Zustand so rausgetorkelt, rausgetapert, saß auf einer Bank und ich dachte erst, ich sehe da so eine Ratte aus so einem Loch gucken und dann waren es aber tatsächlich Hamster und ehe ich mich versah, sah ich in leichtem Schneetreiben zig Hamster, die aus ihren Löcherchen guckten mitten in der Nacht und da war tatsächlich eine uralte Hamsterkolonie auf diesem Krankenhausgelände. Ich dachte, ich bin verrückt geworden, aber es war so. Und das hintere Stromgebiet ist ein bestimmtes Areal im Gehirn. Und das hat mir eine Neurologin diesen Begriff geschenkt und hat gesagt, in ihrem hinteren Stromgebiet sieht eigentlich alles sehr gut aus. Und für mich klingt das ja so nach großer Weite, nach Unendlichkeit, ja, nach Kajaktouren, nach Bären und Seeadlern. Das hintere Stromgebiet. Und dass dann diese Hamster im hinteren Stromgebiet, dieser Titel, der war ganz früh, stand der fest. Oft ist es ja eine Qual, Titel zu suchen, aber ich habe einfach dem Verlag gesagt, das Buch heißt so. Und dann haben die gesagt, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, doch, das heißt so. Und dann haben sie gesagt, naja gut, wenn es so heißt, dann heißt es so.
Es heißt Hamster im hinteren Stromgebiet, der neue Roman von Joachim Meyerhoff. Bei Kiepenheuer und Witsch ist das Buch erschienen mit 320 Seiten, beziehungsweise wird erscheinen am Donnerstag dieser Woche. Genau. Schönen Dank, dass Sie heute schon da waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
In den USA hat sich eine große Gruppe von Autorinnen und Autoren zusammengetan, um zum Wählen aufzufordern und um eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Sehr Prominente sind dabei, Siri Höstwert zum Beispiel, Paul Auster. Unser Korrespondent Peter Mücke, der hat bei Ihnen nachgefragt, warum Sie mitmachen bei dieser Initiative.
Paul Auster ist Jahrgang 1947. Noch gut kann er sich daran erinnern, als er das erste Mal den US-Präsidenten wählen durfte. 1968 war das. Das Wahlalter lag damals noch bei 21. Richard Nixon trat für die Republikaner an und gewann knapp gegen den Kandidaten der Demokratischen Partei, Hubert Humphrey, den Auster damals gewählt hat.
Many of my friends who are very ardent idealists.
Viele meiner Freunde waren leidenschaftliche Idealisten. Für sie war Humphrey uninteressant und deshalb sind sie gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und ich glaube, dadurch haben sie Nixon erst zum Präsidenten gemacht. Und das ist jetzt auch wieder die Gefahr. In der Tat können viele, vor allem junge Leute, auch heute wenig mit dem demokratischen Kandidaten anfangen. Joe Biden ist 77 Jahre alt und, wie Humphrey damals, als ehemaliger US-Vizepräsident nicht gerade ein Zeichen für Aufbruch und Veränderung. Auch für mich war Biden nicht die erste Wahl, nicht mal die zweite. Aber mittlerweile glaube ich, dass er zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht doch der beste Kandidat ist, den die Demokraten nominieren können. Ich glaube, Biden hat begriffen, dass wir an einem Scheideweg der Geschichte stehen. Ich glaube, dass er verstanden hat, dass er die gleiche Bürde der Verantwortung trägt wie Roosevelt 1932-33, als er Präsident wurde während der Großen Depression. Ein schwergewichtiger historischer Vergleich, mit dem Auster wenigstens die frustrierten Jungwähler motivieren will, die in den vergangenen Monaten eher Kandidaten wie Bernie Sanders unterstützt haben. Ich weiß, dass viele von euch große Idealisten sind und gewaltige Hoffnungen haben für die Zukunft der USA und dass ihr enttäuscht seid von der Wahl, die ihr habt, dass ihr nicht begeistert seid vom demokratischen Gespann Biden-Harris und dass ihr lieber gar nicht zur Wahl gehen wollt. Aber das wäre ein schrecklicher Fehler. Um das zu verhindern, hat Auster zusammen mit 6 anderen US-Schriftstellern die Initiative Writers Against Trump ins Leben gerufen. In virtuellen Treffen im Internet diskutieren sie, es gibt Fragerunden, vor allem aber Statements wie dieses von der Schriftstellerin Siri Hüstwedt, mit der Auster verheiratet ist. Als Schriftsteller wissen wir, dass Worte wichtig sind, weil sie Einstellungen verändern können, Menschen dazu bewegen können, zu handeln. Und so rufen wir alle Amerikaner auf, ihr Recht zu ergreifen, ihre Stimme zu erheben durch die Kraft der Wahl. Mehr als 1100 Schriftsteller, Drehbuchautoren, Essayisten und Songtexter aus den ganzen USA haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Das Ziel, Trump-Anhänger zu überzeugen, haben sie dabei längst nicht mehr, so Auster.
I want to address the disgruntled, the disappointed ones.
Ich will die Verärgerten, die Enttäuschten erreichen, die, die angewidert sind und nicht wählen gehen wollen. Ich dränge euch, überdenkt das nochmal. Die Wiederwahl von Trump und der Republikanischen Partei könnte das Ende der Demokratie in den USA sein und der Beginn einer autoritären Herrschaft in einem Land, in dem dann niemand mehr die Möglichkeit hat, wählen zu gehen. Der New Yorker Schauspieler, Filmemacher und Drehbuchautor John Turturro, der passenderweise zuletzt in der Verfilmung von Philip Roth The Plot Against America mitgespielt hat, drückt es etwas weniger pathetisch aus.
You always hear about this is the most important election of our lifetime. Bla, 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 bla.
Ich höre immer, das ist die wichtigste Wahl in eurem Leben, bla bla bla. Aber diesmal stimmt das wirklich. Es ist unsere Demokratie, also seid stark, geht wählen. Lasst uns das Ding gewinnen und diesen Typen aus dem Weißen Haus schmeißen. Ich bin aufgewachsen mit ihm und weiß, was er für ein Betrüger ist.
I know the con man that he is.
Writers Against Trump, unter dem Stichwort finden Sie diese Initiative im Netz. In diesem Jahr wird der Preis der Stiftung Buchkunst an ein sehr ungewöhnliches Buch gehen, an einen dicken Wälzer, ein hochspannendes Ausgrabungsprojekt in Buchform. Das Jahr 1990 freilegen, so heißt dieses Buch. Das ist so wie ein Steinbruch mit unglaublich vielen Materialien aus dem Jahr 1990, Fotos, Reden, Interviews, alles sehr klug komponiert. Wir hatten hier einen der Herausgeber zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Jan Wenzel, und der hat zu dem Buch gesagt.
Das Buch ist eine große Montage aus Texten und Bildern, bei dem jede Doppelseite anders aussieht. Man hat eine Konstellation jeweils von unterschiedlichen Bildern, von Texten, teilweise auch von kleinen Textschnipseln, die größer dargestellt sind. Und dadurch entsteht auf jeder Seite eine bestimmte Spannung, eine bestimmte Atmosphäre. Und das ist das, was uns bei der Arbeit an dem Buch auch sehr interessiert hat.
Jan Wenzel über das Buch Das Jahr 1990 freilegen. Das wird mit dem Preis der Stiftung Buchkunst 2020 ausgezeichnet. Erschienen ist es im Verlag Spector Books.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Russe ist einer, der Birken liebt. Mit diesem klischee-spielerischen Titel ist die Autorin Olga Gresnyova auf dem Buchmarkt aufgetaucht mit ihrem ersten Roman vor 8 Jahren. Seitdem hat sie 2 weitere Romane veröffentlicht, beide mit interessanten Titeln. Die juristische Unschärfe einer Ehe heißt einer und Gott ist nicht schüchtern heißt der andere. Und ihr neuer Roman, der trägt den Titel Der verlorene Sohn. Unsere Kritikerin ist Olga Hochweiß. Hallo Frau Hochweiß.
Guten Morgen.
Olga Gresnyova wurde 1984 geboren in Baku am Kaspischen Meer. Seit 1996 lebt sie jetzt in Deutschland. Ihre Herkunft aus Aserbaidschan, die könnte interessant sein für diesen Roman, denn der spielt in Dagestan, liegt auch am Kaspischen Meer. Von welchen Menschen erzählt sie denn in dem Roman?
Na, sie erzählt von Menschen im Nordkaukasus, speziell in Dagestan, aber auch vor allem von Menschen in Russland, allerdings im Russland des 19. Jahrhunderts. Sie schöpft also erstmals bei diesem vierten Roman nicht aus der Gegenwart, sondern geht weit zurück in die Vergangenheit. Der Roman beginnt 1839, da ist die Hauptfigur Jamaluddin, 9 Jahre alt, der Sohn eines awarischen Gotteskriegers, eines Widerstandskämpfers namens Jamil, übrigens eine historische Figur. Der Junge wird dem russischen Heer als Faustpfand übergeben im Zuge militärischer Verhandlungen. Handlungen, angeblich nur für eine kurze Zeit. Russland führt einen Krieg nach dem anderen gegen den Nordkaukasus, um Kontrolle über die gesamte Region zu bekommen. Und wir begleiten nun den Jungen über einen Zeitraum von nicht ganz 20 Jahren auf seinem Weg von Dagestan über Russland und Polen wieder zurück in die Heimat, als ihn der Vater dann unerwartet wieder zurückholt, den verlorenen Sohn. Denn die Russen hatten das Kind behalten, also ihn nicht zurückgeschickt, ihn zur Kadettenausbildung nach St. Petersburg gebracht, später dann zu Militäreinsätzen in Polen, um ihn zum zukünftigen russlandtreuen Herrscher im Nordkaukasus auszubilden. Aber der Junge von damals ist natürlich nicht mehr der Junge, der in Russland unter Obhut des Zaren ausgebildet wurde, als er zurück zum Vater kommt. Alle Privilegien, die er im russischen, zaristischen Russland haben konnte, die haben ihn natürlich verändert. Und so ist seine Rückkehr in den Kaukasus von Tragik, von Scheitern gekennzeichnet.
Weil er inzwischen eine andere oder auch eine andere Identität angenommen hat und so zerrissen ist zwischen Dagestan und Russland, kann man das so sagen?
Ja, da ist diese Zerrissenheit einerseits eben die Dankbarkeit für ein privilegiertes Leben. Er ist ein Feingeist, er mag Musik, Kunst, Literatur. Auf der anderen Seite schwindet allmählich eben diese Identität des Kaukasiers und dieses Motiv des Verrats, weil Jamaluddin eben als Militär auf der falschen Seite steht, auf der Russen. Übrigens ist auch das historisch einer der Söhne dieses Jamils, des Vaters, war tatsächlich im russischen Heer. Das mag Gresnyova vielleicht zu diesem Stoff inspiriert haben, aber sicher auch, dass der Kaukasus überhaupt in der russischen Literatur so ein ganz zentraler Topos ist. Da gibt es Tolstois Hadschimurat, ein Klassiker über diesen gleichnamigen kaukasischen Freiheitskämpfer, der ebenfalls eine historische Figur zu den Russen überläuft, also auch so eine Art Verrat beginnt und daran zerbricht. Und der Kaukasus, speziell dieser Freiheitsdrang der Kaukasier, das ist ein ganz großes Thema bei sehr vielen russischen Schriftstellern, von Puschkin und Lermontow bis heute zu jungen Schriftstellerinnen wie Alisa Ganieva. Aber ganz anders als diese letztgenannte schreibt Gresnyova doch in einem, ja, ich würde sagen, schon fast irritierend romantisierten Ton des 19. Jahrhunderts.
Ton des 19. Jahrhunderts. Ich hätte jetzt gedacht, das wird so als großes inneres Drama erzählt, weil wir haben ja eben auch über diese Zerrissenheit gesprochen. Ist das dann so romantisch geglättet?
Na, es ist eher so realistisch beschrieben, aber dann doch sehr bildreich, sehr ausgeschmückt, ein bisschen märchenhaft. Es gibt viele schöne Frauen und mächtige Herrscher. Sie ist sehr dicht und sehr empathisch bei der Hauptfigur, bei diesem kleinen Jungen, der also immer älter wird. Sie beschreibt seinen Schmerz, sein Heimweh in den ersten Jahren. die Lebensumstände der Menschen in Dagestan natürlich ganz am Anfang des Buches, aber sehr viel mehr noch das prächtige Leben am russischen Hof. Also da fehlen dann weder die berühmten Opernsängerinnen mit ihren glanzvollen Auftritten in Russland und es fehlen auch nicht obligatorisch Duelle. Also es ist fast wie, als wäre es das Basisinventar eines Romans des 19. Jahrhunderts hier versammelt. Es werden Stichworte der russischen Kulturgeschichte abgerufen, also das repressive System unter Zar Nikolai, der Dekabristenaufstand, der Revolutionär Bakunin, auch der wachsende Antisemitismus in Russland, oder er verlobt sich dann mit einer jungen Russin, da werden dann auch abgerufen so frühe Emanzipationsversuche junger adliger Damen. Also das ist eine leider oft ein bisschen zu viel des Guten und auch ein bisschen kulissenhaft.
Zu viel des Guten, sagen Sie. Ist denn das Buch trotz dieser Einschränkung interessant, weil es uns jetzt in eine Zeit bringt, an einen Ort bringt, von dem wir sonst so gut wie nichts hören?
Naja, wir erfahren auf jeden Fall, welch lange und leidvolle Geschichte die Geschichte der Kaukasier ist und des Kaukasus mit Blick eben auf diese Expansionspolitik Russlands, die ja sehr aggressiv war, schon im frühen 19. Jahrhundert. Daran haben sich ja, wie gesagt, sehr viele Schriftsteller abgearbeitet. Aber sie vertraut leider nicht ihrer Fantasie, sondern sie hat es ein bisschen ja zusammengesammelt, wie für eine Magisterarbeit. Davon zeugt zum Beispiel eben auch eine ganz lange Liste mit Sekundärliteratur, wo man das Gefühl hat, ja, da war sehr viel Fleiß, aber letztlich war es auch doch in der Zusammenbringung von all diesen Elementen ein bisschen zu viel Klischee und zu viel angelesenes Wissen, was dann diesen Roman dann leider doch ein bisschen enttäuschend macht, weil dann auch auf Klischees leider nicht verzichtet wurde und das ein bisschen dann auch zur Folklore wird.
Der Roman Der verlorene Sohn von Olga Grejasnowa. Im Aufbau Verlag ist der erschienen, 384 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Besten Dank an Olga Hochweiß.
Straßenkritik.
Mein Name ist Daniel Lilischberger und ich studiere in Eichstätt Lehramt Englisch und Schulpsychologie. Einer meiner Lieblingsautoren ist Ted Williams, ein Amerikaner, der hat unter anderem die Reihe Memory, Sorrow and Thorn geschrieben, beziehungsweise im Deutschen, ich glaube, das Geheimnis der großen Schwerter, weil im Deutschen kommt ja keine Fantasy-Reihe ohne das Geheimnis oder sowas im Namen aus. Es ist eine wirklich sehr gut geschriebene, ich sag jetzt mal Oldschool-Fantasy-Reihe, mysteriös mit untergegangenen Zivilisationen und wirklich für Fantasy-Fans definitiv zu empfehlen. Meiner Meinung nach ist es eine der besten Fantasy-Reihen, die ich jemals gelesen habe.
Also Daniel Edelsberger empfiehlt Ted Williams die Reihe Das Geheimnis der großen Schwerter. Da gibt es zum Beispiel Band 1, Der Drachenbeinthron, erschienen bei Klett Cotter. So ein einzelnes Taschenbuch aus der Reihe kostet 15 Euro. Es gibt ein enorm erfolgreiches Buchgenre, bei dem der Erfolg für Außenstehende schwer zu verstehen ist. Außenstehende sind in dem Fall Menschen, die mit Computerspielen, speziell Minecraft, nichts zu tun haben. Denn diese Bücher zu Minecraft, die sind echte Hits auf dem Buchmarkt. Viele verkaufte Romane gibt es davon. Jetzt ist das neueste Buch erschienen aus dieser Reihe, geschrieben von einer Autorin, die sich Catherine M. Valenti nennt, also ganz knapp vor bei an Katharina Valente. Das Ende heißt der Roman und Markus Richter stellt Ihnen dieses Minecraft-Buch vor.
Kann man das Ende lesen und genießen, wenn man sich in Minecraft gar nicht auskennt? Ja, aber der Reihe nach. Die Geschichte klingt ganz ohne Vorwissen wie eine typische Fantasy-Coming-of-Age-Story. Das Ende ist nicht das Ende der Welt, sondern ein unterirdisches Reich. Hier leben die Zwillinge Finn und Mo und ihr Freund Khan in der Stadt Telos und sind Teil des Volks der Endermen. Aber sie werden wie Ausgestoßene behandelt. Die Zwillinge, weil sie Waisen sind. Endermen haben immer große Familien. Khan, weil er grüne Augen hat. Endermen haben immer lila Augen.
Niemand in Telos blickte Khan in die Augen, wenn es sich vermeiden ließ. Finn und Mo hatte dieser ungewöhnliche Umstand nie gestört. Manche Leute waren eben anders, das war schon alles. Manche Leute waren Waisen und manche hatten grüne Augen.
Dieses Anderssein zieht sich durch das ganze Buch und weil die ProtagonistInnen 12-Jährige sind, übersetzt sich das als die Fremdheit, die Heranwachsende gegenüber dem Rest der Welt manchmal verspüren und mit der sich jeder identifizieren kann, der das Gefühl kennt. Und dann sind Finn und Mo auch etwas Besonderes. Sie sind die einzigen, mit denen Ed schon mal geredet hat. Ed ist ein riesiger Drache, der über der Stadt schwebt. Und das ist die Stelle, wo sich zeigt, dass es von Vorteil ist, wenn man sich mit dem Computerspiel auch auskennt. Denn da ist das Ende mit den Endermen quasi der letzte Level, der Drache der Endgegner. Er kann erst bekämpft werden, wenn man die Welt von Minecraft erforscht hat und sehr mächtig ist. Und wenn man sich mit den Drachen anlegt, stehen dem auch noch zahlreiche Endermen zur Seite. Es ist also eine wahrhaft epische Schlacht, wie hier zum Beispiel bei den YouTubern Dena und Kati.
Ja, ich weiß, das ist die Gefahr hier. Oh Gott, das war gefährlich. Yeah! Nice, Kati, nice!
Nach dem Kampf erscheint der Abspann des Spiels und man hat eigentlich alles erreicht. Weiterspielen kann man trotzdem und sogar den Drachen wiederbeleben. Das Interessante ist, Minecraft als Spiel erzählt keine klassische Geschichte, es ist eigentlich pure Spielmechanik. Man baut Rohstoffe ab, jagt Gegner, baut sich Gebäude und erschlägt eben zum Schluss den Enderdrachen. Es gibt kaum narrative Elemente, keine Inszenierung. Eine Story kann sich nur im Kopf des Spielers durch Interpretation seiner eigenen Handlungen entspinnen oder zumindest für das Ende in diesem Buch gefunden werden. Dabei verkehrt das Buch die Sicht, denn Enderman und Drache sind im Spiel ja gefährliche Gegner. Im Roman sind es die Identifikationsfiguren. Das Ende ist ein einziges: Was wäre, wenn du die Spielfigur in dem Spiel wärst, das du schon so lange spielst? Die Bösen, die Feinde sind hier also letztlich die SpielerInnen selbst.
Wenn Menschen in einem schönen Sumpf, einem Wald oder auf einer Wiese abgesetzt wurden, hackten sie innerhalb eines halben Tages alles von Wert kurz und klein, um es für sich zu behalten. Sie saugten die Dinge einfach auf, wie weiche Fleischtornados. Und alles nur, um blöde Häuser und Burgen oder Statuen daraus zu bauen.
Das ist nichts anderes als ein Spiegelbild des Minecraft-Prinzips. Rohstoffe suchen und verarbeiten, und das tut man als SpielerIn eben ohne groß nachzudenken. Es darf aber vermutet werden, dass Catherine M. Valenti mit diesem Perspektivenwechsel weiterzielt, denn er lässt sich gleich mehrfach auf Metaebenen heben. In der Spielekultur wird zum Beispiel diskutiert, ob sich SpielemacherInnen nicht bemühen sollten, mehr zu bieten als immer wieder anders verbrämte Formen von Kampf und Wettbewerb, wie spielerisch er auch sein mag. Und wie die Menschen im Buch geschildert werden, diese nicht neue Kritik am Menschsein passt auch auf den Klimawandel, Kolonialismus, Kapitalismus. Die Autorin beschränkt sich aber nicht auf Schwarz-Weiß-Malerei, sondern lässt die ProtagonistInnen immer wieder Rollenbilder hinterfragen. Zum Beispiel, als Finn und Mo dann doch ein paar Menschen kennenlernen, die erzählen:
Die Monster kommen nachts heraus, um uns zu jagen. Da oben heißt es Menschen gegen alles andere. Das bloße Überleben ist schon eine Leistung. Du verurteilst uns, ohne irgendwas darüber zu wissen. Hat dich schon mal jemand gejagt?
Dass die Frage, wer nun das Monster ist, Mensch oder Enderman, nie abschließend beantwortet wird, muss man dem Buch hoch anrechnen. Und so bleibt zum Abschluss so viel. Das Ende ist eine etwas platte und holprige Fantasy-Geschichte, die erst zum Ende spannend und auch etwas surreal wird. Aber das Ende ist auch eine Einladung dazu, die Welt, in der wir leben und die Spiele, die wir spielen, zu hinterfragen. Etwas, das dieses Buch von vielen anderen Computerspielbüchern angenehm abhebt.
Der Minecraft-Roman Das Ende von Catherine M. Valenti, der ist beim Verlag Schneiderbuch erschienen, hat 286 Seiten und kostet 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Litfaßsäule 1870.
Tivoli, Donnerstag, 18. Juli.
Zum Besten der Witwen und Waisen, der durch den Einsturz in Lugau verschütteten Bergleute.
Großes Vokal- und Instrumentalkonzert.
Zirkus Renz, 20. November.
Zum Besten des König-Wilhelm-Vereins, zweite patriotische Musikaufführung.
Zur Gedächtnisfeier der im jetzigen Kriege für das Vaterland gefallenen Helden.
Veranstaltet von W. Wieprecht und E. Litfaß.
Die Wacht am Rhein unter persönlicher Leitung des Komponisten. Herrn Karl Wilhelm.
Druck von Ernst Litfaß, königlicher Hofbuchdrucker.
Jetzt haben wir schon einen Großteil der Netzspinne von Köln eingesprochen. Es sind noch ein paar Stationen offen. Du, ich mach einfach mal so einen Tusch.
Ja, okay, ne? Ach, das ist gut. Mhm.
Und aber ja. Erst. Also,
ich kriege über Kopfhörer den Tusch.
Genau, ja.
Spielt ihr mir ein?
Mhm. Mhm.
Nächster Halt. Sülzburgstraße.
Mhm, sehr schön.
Bisschen zu früh.
Ich habe jetzt hier noch so eine Funke-Mariechen-Uniform. Wenn du die nochmal eben anziehen würdest.
Ach, das ist toll. Da bin ich ja gleich ganz anders. Mhm. Nächster Halt im Hoppenkamp.
Mhm, sehr schön.